Wir sagen also ganz eindeutig, man nirgends schöner wie hier sieht man, dass der Staat für alle Klassen, wo es übrig hat, erste Abteilung für die Kapitalistenklasse, hat er übrig, Verkehrs- und Nachrichtenwesen nach ihren Bedürfnissen zu organisieren, wenn sich privatwirtschaftlich nicht rentiert und sich kein Kapitalist findet, der es betreibt. Die Wissenschaft zu organisieren, Universitäten zu bauen, Schulen zu bauen, betrifft noch nicht die Ausbildungsfrage, erst einmal Wissenschaft zu organisieren. Weil für kräftige Akkumulation braucht das Kapital die Methoden des relativen Mehrwerts, braucht Technik, Wissenschaft, Rationalisierung. Wie soll das gehen, ohne dass irgendwo Ingenieure rumvorwerben und denken sich neues Zeug aus? Der Staat macht. Lauter Dienstleistungen des Staates. Und dann ihm und der Klasse, der hier einen Dienst leistet, findet nur statt über die Modifikationen dieses Dienstes. Schnell, langsam, morgen gleich, übermorgen, 2 Milliarden, 4 Milliarden. So verläuft der Streit. Schaut mal in die neuesten MSB-Flugblätter, was die meinen, dass ein Gegensatz zwischen Franke und Bremer Universität wäre. Wobei hier noch nicht einmal Kapitalisten vorkommen, aber sie behaupten, es kommen welche vor. Dass das alles Parteigänger dieser Funktion des Staates fürs Kapital sind und nur darauf der Streit beruht, kommen sie überhaupt nicht. Nein, sie werfen uns vor und sagen, letztlich steckt doch das Kapital dahinter. Na, das ist vielleicht der Einzige. Das steckt nämlich hier nicht dahinter, sondern das Subjekt ist hier der Staat und das Subjekt sind auch die Studenten, Professoren und sonstige Hänger an der Uni, die sich dafür einsetzen, dass es in der einen oder anderen Tour geschieht, die Durchsetzung des Hochschulgesetzes. Die sind die Subjekte der Durchsetzung. Das war unser Angriff. Dr. Sparrowfuß eiskalt, nein, das sind nicht Subjekte der Durchsetzung, das sind arme Würstchen, Opfer und die Hauptaufgabe besteht jetzt darin, das zu novellieren. Ja, mach was dran. Ich höre hier auf mit dem Punkt, was der Staat alles für die gegensätzlichen Klassen, Abteilung 1, Kapitalistenklasse tut. Dauert auch Stunden für sich. Ich fasse es aber zusammen, damit sich jeder noch den Anhaltspunkt, was in diesem Übergang steckt, machen. Es gibt einen Spruch von Marx und Engels. Der heißt, der Staat wäre ideeller Gesamtkapitalist. Die haben gewusst, warum sie nicht hinschreiben, es gibt ein Bündnis zwischen Monopol und Staat. Also, das steht nicht bei Marx. Es steht ideeller Gesamtkapitalist dort. Das ist aber schwer, da muss man denken, was sie damit sagen wollten. Erstens nicht reell. Der Staat ist kein Kapitalist. Der hat allerdings ständig mit Kapitalisten zu tun. Wie? Mit lauter Einzelnen, die in der Konkurrenz sich bewähren wollen, wo er sich überlegen muss, ob sich rentiert, dass die noch wirtschaften oder nicht. Da lässt ja auch welche Konkurs gehen. Und mancher lässt der partout nicht Konkurs gehen, sondern unterstützt sie, damit sie sich in der Konkurrenz überhaupt noch behaupten können. Da hat er offenbar Kriterien dafür. Ideeller Gesamtkapitalist, wo ist denn das Gesamt? Eben in der Überlegung, die ich jetzt gerade vertraten habe. Der überlegt sich, ob dem Ganzen, dem Wirtschaftswachstum nützlich ist oder nicht. Tritt also durchaus in manchen seiner Entscheidungen gegen einzelne Kapitalisten auf. Deckelt die richtig. Lässt sie nicht bloß zugrund gehen, im Konkurrenzkampf unterliegen, sondern erlegt ihnen auch Beschränkungen auf. Andere fördert er direkt mit Geschenken. Beides gibt es nebeneinander. Dass der Staat selber kein Kapitalist ist, sondern seine Macht dazu benutzt, dass die Kapitalisten ihr Geschäft weitermachen können. Aber die hat das Kapital abstrahiert von dem einen oder anderen Einzelmenschen. Insofern ist er also erstens reell nicht, also kein Kapitalist. Andererseits einer, der sich die Überlegung macht, die sich ein Kapitalist nie machen würde, weil er dies durchsetzen will und sein Geschäft. Das Funktionieren des Ganzen. Das ist ideell gesamt. Und das macht er Kraft seiner Gewalt in ihm übertragen. Und die andere Seite vom ideellen Gesamtkapitalisten ist der Sozialstaat. Sozial, anrüchig. Sozial ist immer mildtätig. Wenn der Gedanken bloß mal durch die Studenten ihrer Köpfe ging, oder durch die Leute ihrer Köpfe, warum das so ist, warum Sozial immer den Geruch von mildtätig bekommen hat. Ich fange ganz hinten an. Wir sind in der modernen Demokratie zur ersten Form des Gemeinwesens gelangt. die den Pauperismus offiziell anerkennt. Es gibt eine Fürsorge bei uns. Also der Staat weiß, in dieser Gesellschaft entstehen ständig Notfälle. Leute, die sich nicht mehr am Leben erhalten können. Es ist ihm wurscht, warum. Der richtet eine Fürsorge ein. Eine Hilfe. 290 Mal wurde sowas. Vom Standpunkt dessen, der die 290 Mal kriegt, heißt es bei nichts, Gott sei Dank gibt es die, um das klarzustellen. Auf diese Stellung zu seiner 290 Mal kommt er nur, weil er sich vergleicht zu dem Punkt, wenn ich sie nicht hätte. Dass ich ihm die gönne, steht hoffentlich außer Zweifel. Ich gönne 1000 und 3000. Nur was sich der Staat leistet, er weiß, Not gehört zu dieser Produktionsweise, Elend. Und ich mache es nicht wie im 19. Jahrhundert. Ich lasse die Leute nicht einfach verrecken, sondern ich erhalte sie. Mir liegt was dran, sie zu erhalten, auch wenn sie bloß dahinter haben. Wer was für wo sie noch brauchbar sind, zur Stellung hat er dazu. Der erhält das Leben von seinen Bürgern. An anderen Stellen braucht es ja. Acht bekommt und verbraucht. Sozialstaat. Anderes Beispiel dafür, dass also der Staat auch Leistungen aufbringt für die Klassen, bei denen sich der ökonomische Erfolg dergestalt nicht einstellt, dass sie immer individuell dran zu tausend haben. Es gibt Kindergeld. Also auch wieder, diese Gesellschaft hat das Bewusstsein in Form ihrer Staatserkenntnis, ihrer Bürger, dass Kinder eine Belastung sind, dass wir gewisse Leute von ihrer Arbeit leben müssen, sich schwer tun, ihre Blasen zu ernähren. Der Staat zettelt aber deswegen nicht mit dem Sparakus die Verwirklichung des Sozialstaats an und so. Das wäre überhaupt die soziale Reform, die vorwärts treibt und sucht nach den Gründen für das Kindergeld. Na, der macht einfach Kindergeld. Der setzt Bedingungen, unter welchen der Mensch, der Kinder hat, die trotz allem, das ist immer zu trotz allem, über die Runden bringt. Ausbildung, Schulpflicht, Chancengleichheit, macht er. Jeder kann in jede Schule. Aber das ist halt mit dem Wörtler Können zur Sache. Können ist Können und weiter nichts. Warum nicht jeder reingeht, erhält schon daraus, dass die Schulen gar nicht so viel Platz haben. Die Schulen sind ja auch gar nicht dazu da, dass jeder drauf geht. Sondern die sind für was ganz anderes. Das ist die Qualifikation, die Wirtschaft, die Gesellschaft, der Staat braucht. Und das steht in jedem Gesetz. Gut, sage ich, jetzt könnt ihr nicht, da steht, die Schulen dienen der Entfaltung der Individualität aller. Das wäre eine gute Idee, dann würde ich bloß sagen, wie kommst du ausgerechnet auf den Staat, dem das anzuhängen. Der Staat argumentiert doch nicht nur, sondern handelt doch nach Notwendigkeiten, beruft er sich ständig, Notwendigkeiten, die in der Gesellschaft präsent sind, ja sogar aufgrund des falschen Bewusstseins als Willensäußerung präsent sind. Es gibt doch eine Bewegung gegen die reformerische Variante von Chancengleichheit, Koop-Schulen und so weiter, die im Volk guter Verbreitung gefunden hat. Ich bin weder für Koop-Schulen noch für was anderes, das weiß was ja jeder, dass ich für nichts bin. Aber es ist lustig, ein schöner Beweis angetreten worden von den C-Gruppen da bei den Koop-Schulen dafür, dass ich mit Staatsparolen wirklich leicht Massen nur mobilisieren lassen, wenn es sehr für den Staat gibt. Wenn es dem Staat Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Und nicht, wenn es ihm welche macht. Was dahinter steckt, kommt noch. Es gibt noch die soziale Maßnahmen. Seit Bismarck gibt es ein Versicherungswesen. Furchtbar ausgebaut seitdem. Arbeitslosenversicherung. Wiederum die Selbstverständlichkeit, dass jemand, der auf Arbeit angewiesen ist, dann keine Arbeit findet. Wurde gesagt, sozial ist eben die Maßnahme. du knapp vor deinem Lohn, den du, solange du Arbeit hast, verdienst, was ab und versicherst dich für die Zeit, wenn du dann mal nicht mehr arbeiten kannst. Die Folge drauf, die in Paragraph 8 gehört, dass der Staat dann sagt, im Übrigen habe ich dein Geld jetzt für was anderes verprasst, das war an anderer Stelle notwendig. Und jetzt kriegst du weniger Arbeitslosengeld, als dir zusteht, dein Gedanken nach. Na, jetzt ganz recht. Nur einfach den Zwang für die vom Staat sicher einkalkulierte Not, selbst sich vorzubereiten. Unfallversicherung, Krankenversicherung, also ein festes Bewusstsein davon, dass der Mensch, ja, wenn man ihn zwingt dazu, das absolut nicht bringen täte, Geld aufzuheben für den Fall der Not. Na, warum ist das wohl so? Weil er nicht genug hat, um einfach was aufzuheben. Da wird gleich vom Lohnschreiben abgeknappt. Arbeitsförderungsgesetz. Bin ich vor nicht allzu langer Zeit in Bielefeld oder Göttingen war, gefragt worden, habe ich so geschimpft wird, was das eigentlich ist, Arbeitsförderungsgesetz. Was so denn an Arbeitslosen, den Umschulern und so weiter, wie mit denen verfahren wird. Da haben mich eine ganz erstaunt gefragt, dann bist du also gegen die staatliche Unterstützung der Arbeitslosen. Da habe ich gesagt, ja drauf, dann war das jetzt schon fertig. Dann habe ich ihm noch hinterher gesagt, du hast jetzt immer noch nie gemerkt, dass es gar keine Unterstützung ist, sondern eine ganze Zwangsmaschinerie, der sich die schrittweise unterwerfen müssen, vom Gang zum Arbeitsamt bis sonst was. Die werden doch nicht unterstützt, die werden doch dazu gezwungen, unter schlechteren Bedingungen, wenn es geht, wieder einzutreten. Ist doch keine Unterstützung, wie du es mit einem Rebehirn immer dir vorstellst, das hilft den Menschen. Hat er gesagt, das glaubt er nicht. Ich sage das deswegen, weil das Argument hier, wir hätten uns nicht informiert über die Veränderung der Studienbedingungen und sonst was. Der Angriff läuft immer so. Sozialstaat ist positive Leistung für Arbeiter. Und da sagen wir als erstes Argument drauf, ja, es ist eine positive Leistung des Staates für die arbeitende Klasse, was er in diesen ja, angeführten Beispielen tut. Aber ein bisschen erschrecken sollte man schon, wenn man marxistisch sagt, das ist auch ein schöner Punkt gewesen in der Zeitung von Spartakus, wenn man marxistisch sagt, manchmal noch Revolution und so Zeug, dass man dann drauf kommt, die Erhaltung der Arbeiterklasse und ihrer Konkurrenzbedingungen, die Erhaltung der Bedingungen, unter denen sie sich dem Kapital ausliefern müssen. Das als positiver Zweck des Staates. Das wäre Grund für ein riesiges Hurra. Der Witz ist doch Erhaltung bei der einen Seite, wo der Staat als ideeller Gesamtkapitalist fungiert. Ist doch ein knallharter Sach Beförderung des Nutzens dieser Klasse, des Florierens, das Eigentum an Produktivvermögen wirklich Wachstum bringt. Bei der anderen Klasse, die sich eben ein bisschen unterscheidet von denen, die vom Vermögen leben, sieht doch der positive Bezug des Staates gleich ein bisschen negativer aus. Jawohl, dem Staat ist mit diesen Sozialdingen immerzu daran gelegen, dass er die Arbeiterklasse und ihren Leistungswillen und ihr Bewusstsein und ihre Leistungsbereitschaft und was ihn noch erhält. Das ist sau positiv. Es ist halt der Klassenstaat. Und zu einem Klassenstaat gehören, dass er als Staat seine Gewalt so benutzt, dass sich beide Klassen zueinander ordentlich verhalten, dass sie immer Arbeitsplätze produziert. Und die andere Seite, dass sie halt denen immer hinterher rennt. Das ist die Erhaltung des Klassenstaates. Und nicht mehr und nicht weniger. Und da wundert es aber auch gar nicht, dass es über diese ja, mit dem Stichwort sozial versehenen Leistungen des Staates für die arbeitende Klasse hinaus noch andere gibt. Und da muss ich ein wenig länger verweilen, deswegen habe ich das jetzt kurz gemacht. Was bleibt denn den Leuten, die so gedeckelt werden vom Staat, anders übrig, als sich zur Wehr zu setzen? Sein Übergang. In dieser Gesellschaft, wenn der Staat das mit den Leuten anstellt, dann müssen die, um noch zu existieren, sich darum kümmern, dass sie nicht glauben, an der Existenz gehindert werden. Gerade weil sie Lohnarbeiter sind und bleiben müssen. Und nicht nur die. Aber auf die Lohnarbeiter kommt es hier an. Ich erinnere einfach an den Witz Bismarck. Der die ersten Sozialschichten eingeführt hat, der hat die Sozialistengesetze gemacht. Das war mit Anschlag passiert. Es gibt also in dem durch Recht und sogar noch durch moralische Einstellung der Leute und vielen Leistungen für das Geschäft der Kapitalisten und vielen Leistungen für das minder erfreuliche Geschäft der Lohnarbeiter. Und Gesellschaft in diesem Zustand, da gibt es laufend Gründe dafür, dass aufbegehrt wird. Die eine Abteilung habe ich vorhin apostrophiert, das ist, es findet ständig Verbrechen statt. Einfach das Unrecht zum expliziten Mittel des sich zurechtfindens, des zurechtkommens. Gewalt. Also die Brechung des Gewaltmonopols des Staates, man erlaubt sich selber an umzulegen. Unrecht findet laufend statt. Das besorgt aber der Staat, mit dem wird er mit Recht, Justiz, Polizei ständig fertig. Aber dann gibt es eben noch den Witz, die Leute wehren sich, die angewiesen sind auf Arbeit, auf Arbeitsplätze und so. Das ist der Witz, die schließen sich zusammen, um, sagt denen gleich vorweg, um mit Arbeit doch noch über die Runden zu kommen. Schließen sie sich zusammen in Koalitionen, Gewerkschaften, unterbrechen oder drohen mit der Unterbrechung ihrer Arbeit, um was durchzusetzen, nämlich neue Arbeitsbedingungen, neue Bezahlungen und dergleichen. Kommt der Staat daher und sagt erstens, das dürft ihr nicht, das stört. Das war auch die Stellung des Staates am Anfang der Gewerkschaftsbewegung. Das macht ein moderner Staat, über den sich alle so freuen, den sie aber andererseits bezichtigen, er wäre nicht ganz herzig, sondern bloß halbherzig. Er ist noch viel. Der sagt einfach den Leuten, ja, wenn ihr schon kämpfen müsst, immer wieder in Frage stellen müsst, unter welchen Bedingungen ihr bisher arbeitet und bisher entlohnt wird, dann tut das aber in gemäßigten Formen. Und die schreibe ich euch jetzt vor. Der Staat anerkennt die Gewerkschaften als notwendiges Instrument einer ganzen Klasse. Sie sind zugelassen, wie bei uns, sogar höchstdemokratisch durch die Alliierten eingesetzt. So was braucht die Leute, die vom Sozialstaat so richtig gebeutelt waren, denn da muss man noch ein weiteres Zugeständnis machen. Nicht nur arbeiten, krank werden, alt werden dabei, wofür sie auch selber vorsorgen müssen, Unfälle haben, und was weiß ich, was die Schicksale sind. Nicht nur das ist ihnen zuzumuten, sondern ihnen ist noch was ganz anderes zuzumuten. Die sollen sich auch regelmäßig noch per Kampf darum kümmern, dass ihre Produktion wieder ins Lot kommt. Und das sollen sie gefälligst mit den Unternehmen austragen und sollen sich mit denen einigen. Also der Ausgangspunkt ist, wir müssen uns zur Wehr setzen, weil sonst geht es nicht mehr weiter. Das ist der Grund für den ökonomischen Kampf. Kommt der Staat her und sagt, ich mache euch eine Tarifautonomie, die sich gewaschen hat, und sage euch, kämpft in jenen Formen, also mit Urabstimmung 75%. Einigt euch über diverse Stufen der Schlichtung, statt Schlichtungszwang, statt Zwangsschlichtung, Schlichtungszwang. Passt auf, per Gesetz beschlossen, dass euer Arbeitskampf nicht auf Vernichtung des Gegners abzielt, als ob ein gewerkschaftlicher Kampf hier einen Kapitalisten umgebracht hätte. Geht auf Eigentum, das Eigentum nicht unter. Gibt also eine Verrechtung des Klassenkampfes, also erstmal eine Anerkennung des Klassenkampfes, er muss sein, ohne Klassenkampf bringen die das nie, die Proleten. Das war ein Staat, man muss denen das Recht geben. Und der zweite Schritt ist, aber man muss aufpassen, dass das nicht zur Unordnung führt. Und da gibt es die ganze Latte, die zu unserer schönen Tarifautonomie gehört, die Verrechtung des gewerkschaftlichen Kampfes bis hin zum Betriebsverfassungsgesetz. Wo ja jetzt nicht nur anerkannt ist, dass die Leute einen Kampf brauchen, sondern der Staat sogar per Gesetz bringt gar nicht, dass er den Grund für sich selber beseitigt. Das soll er auch gar nicht. Das ist halt so, dass in den Tarifrunden ein Verhältnis von Lohn und Leistung festgelegt wird, das im Betrieb aufgrund des Eigentums, das da am Produktionsmittel in Kapitalistenhand liegt, dass da ständig Veränderungen der Produktion, der Arbeit, des Arbeits... Der gewerkschaftliche Kampf bringt gar nicht, dass er den Grund für sich selber beseitigt. Das soll er auch gar nicht. Das ist halt so, dass in den Tarifrunden ein Verhältnis von Lohn und Leistung festgelegt wird, das im Betrieb aufgrund des Eigentums, das da am Produktionsmittel in Kapitalistenhand liegt, dass ständig Veränderungen der Produktion, der Arbeit, des Arbeitsplatzes, der Leistung mithin, der Löhne über die staatlichen Schichten bei Inflation und sonst wo stattfinden, dass der Grund ständig neu wieder erzeugt wird. Und nicht nur das gibt dazu, er gibt auch noch zu, dass im Betrieb ständig Sauereien stattfinden, nach seinem Kriterium Sauereien. Also nicht, ich rede überhaupt nicht heute bloß über Sauereien, ich brauche das Wort nicht mehr. Der Staat sagt, da finden ständig unrechtmäßige Handlungen statt, aber jetzt ist er ganz ausnahmsweise kulant. Er schickt nicht die Bullen hin, um die zu verhandeln, zu verhaften und die Sache verhandeln zu lassen vor Gericht. Sondern er sagt, da sollen sich doch mal die Arbeiter darum kümmern, sollen darauf aufmerken, dass im Betrieb kein Unrecht gegen sie geschieht. Ausnahmsweise darf man mal selber darauf aufmerken. Das heißt aber nicht, dass er sein Gewaltmonopol aus der Hand gibt, sondern er überträgt dem Betriebsrat als gewählter Vertretung von Arbeitern im Betrieb die Aufgabe, sie sollen aufpassen, dass alles rechtmäßig zugeht. Da gibt es zustimmungspflichtige Sachen, andere, und dann kann der Betriebsrat vor Gericht rennen, kann klagen und so weiter. Also, es macht bewusst nicht vom Arbeiter aus, was der Betriebsrat ist. Für den ist es, da sieht es noch viel brutaler aus. Warum die den wählen, das haben wir oft genug geschrieben, die Flugblätter und die Zeitungen liegen aus. Der Staat sagt doch glatt, wir müssen ein Organ für die Arbeiter schaffen, sodass der gewerkschaftliche Kampf, diese sich zur Wehr setzen im Betrieb, unterbleibt und nur regelmäßig alle Jahre wieder ausgefochten wird, dass dazwischen alles seinen Gang gehen kann. Das ist ein Sozialstaat. Erstens. Zwänge auf die Leute ausüben, dass sie unter Bedingungen, die sie laufen, beugen, doch zurechtkommen. Merken, dass das eine Kunst ist, die keine Sau beherrscht, also dass es Aufbegehren gibt. Nächster Schritt, immer Übergang. Er muss also auch dafür sorgen, dass das Aufbegehren ordentlich stattfindet. Nämlich so, dass seine Gründe immer wieder erzeugt werden, von Arbeiterschicht her, umgekehrt, dass der Staat seinen Frieden hat und alles seinen Gang geht, funktioniert. Die Rechte, die also der Sozialstaat den Arbeitern zubilligt. So kann ich das von vorher mit positiv für die Arbeiter sagen. Sind also wieder einmal eine Abfolge, und das waren die Übergänge hier, von Pflichten. Gestern war wieder 1. Mai. Es ist wieder für das Recht auf Arbeit demonstriert worden. Und ich sage dazu nur Ansatz, das Recht auf Arbeit braucht kein Arbeiter. Und wer den nicht erfunden hat, der muss so ganz schön an Recht graben und muss so ganz viel von der Arbeit halten, die die Lohnabhängigen verrichten müssen in den Diensten des Kapitals. Und die dritte Sorte, die auch noch sich dahinter stellen und kommen auch vor der Uni mit Blabberla und Plakätla und so weiter, die bekennen sich nur dazu, dass sie künftig auch dafür sorgen wollen, dass alles so bleibt. Natürlich mit dem Anspruch auf, dass es immer besser so bleibt. Das war der Staat im Verhältnis zu den gegensätzlichen Klassen. Ich mache jetzt nur ganz noch die Steuern. Vorhin habe ich schon angefangen als Beispiel. Dieses verfluchte Steuerzahlerargument. Das ist ja die Gipfelform der öffentlichen Heuchelei, die vorhin in Paragraph 4 angesprochen war. Diese Schweinerei, man demonstriert, kommt da einer daher, wurscht, ob er Arbeiter oder sonst was ist. Ist wirklich wurscht, nur die Spartaken haben damit ein Problem. Die haben es ja sogar schon literarisch niedergelegt, das Problem. Vielleicht hat er recht, indem er schimpft. Vielleicht hat er aber auch nicht recht. Steuern. Sagt er auf Kosten des Steuerzahlers. Soll er doch sagen, ich bin nicht eurer Meinung. Ich bin euer Gegner, weil... Was ihr hier vertretet, ist falsch, weil und vor allen Dingen meinen Interessen widerspricht und so. Nein, das sagt er nicht so direkt. Er sagt auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist die Vorform des dem Staat überantworten, mit diesen Burschen umzuspringen. Er selber will sich doch gar nicht die Finger schmutzig machen. Er vertraut auf den Staat und sagt im Urteil noch, dass er nicht seine Steuern zurückhaben will, sondern seine Steuern einer anderen Verwendung zuführen will. Denn wenn die Bullen kommen und hauen uns auseinander, das kostet ja auch Geld. Also das Steuerzahlerargument hat überhaupt nur vorzukommen, als Ereigner Parodie.